Es heißt immer, uns würde ein exponentielles Wachstum der Krankheitsfälle beim Coronavirus drohen. Was bedeutet exponentielles Wachstum?
Exponentiell wächst eine Größe, wenn ihr Anstieg in immer gleicher Weise vom bereits erreichten Wert abhängt. Also zum Beispiel eine Schafsherde, die sich jedes Jahr verdoppelt. Etwas Ähnliches haben wir derzeit mit den Fallzahlen in Deutschland, wenn sie sich jede Woche verfünffachen. Das gibt dann diese atemberaubenden Kurven, die steil in den Himmel wachsen. Das lässt sich auch in anderer Weise veranschaulichen. Wenn man den Zuwachs logarithmisch angibt, also zwischen 10, 100, 1000 etc., immer den gleichen Abstand abträgt, dann ergibt sich eine Gerade. Doch das ist mathematischer Kleinkram. Viel wichtiger ist, dass das mathematische Modell des exponentiellen Wachstums von Infektionskrankheiten an seine Grenzen stößt.
Wie meinst du das?
Zunächst müssen wir uns klar werden, was diese Zahlen, mit denen wir täglich bombardiert werden, überhaupt bedeuten. Angegeben wird die Zahl der positiven Testergebnisse. Meistens werden nicht einmal diejenigen abgezogen, von denen bekannt ist, dass sie geheilt sind oder die gestorben sind. Die Zahl der tatsächlich Kranken wird natürlich anfangs erheblich größer sein als die Zahl der bestätigten Fälle. Irgendwann wird sie aber auch kleiner sein.
Okay, die genauen Zahlen kennen wir nicht. Aber was uns interessiert, sind ja auch nicht unbedingt die genauen Zahlen, sondern der Verlauf der Krankheit. Bekommen wir sie mit Gegenmaßnahmen in den Griff oder schreitet sie ungebremst fort?
Ganz so ist es nicht, denn es gibt rein mathematische Effekte, die uns in einer falschen Sicherheit wiegen können.
Welche?
Wenn wir uns an dem Modell des exponentiellen Wachstums orientieren, dann müsste der prozentuale Zuwachs jeden Tag oder jede Woche in etwa gleich bleiben. Wenn wir dann aber sehen, dass die prozentuale Zunahme abflacht, dann denken wir, dass die eingeleiteten Gegenmaßnahmen wirken und lehnen uns zurück. Das kommt aber schon dadurch zustande, dass wir diejenigen, die die Krankheit bereits hinter sich haben und niemanden mehr anstecken können, nicht abziehen. Letztlich ist diese Zahl ja auch unbekannt, da es eine Weile dauert, bis klar ist, dass jemand wirklich nicht mehr ansteckend ist. Den Effekt kann man zum Beispiel sehen, wenn man die Zahlen aus Deutschland und Italien vergleicht. Auch schon bevor die Abschottungsmaßnahmen in Italien greifen konnten, war der prozentuale Anstieg eine Weile in Italien geringer als in Deutschland. Das lag wohl auch vor allem daran, dass die Krankheit in Italien schon früher ausgebrochen ist. Aufgrund des Effekts, dass es immer mehr Menschen gibt, die genesen oder gestorben sind, flacht die Kurve tendenziell ab. Das kann uns in falscher Sicherheit wiegen, denn es sieht nach einer Trendwende aus, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Dass kleine Änderungen von Politikerinnen, die ja auf Erfolg warten, überinterpretiert werden, war schon hier und da zu erleben, zum Beispiel in Italien. Wirklich sicher sein, dass Maßnahmen wirken, kann man sich nur, wenn auch die absolute Zahl der neuen Infektionen bei unveränderter Testpolitik über mehrere Tage stagniert oder zurückgeht.
Was ist mit den Ausrutschern der Kurve? Zum Beispiel hatte Deutschland letzten Donnerstag mal einen Zuwachs von 36%, mehr als fast alle anderen Länder. In den USA gab es einen Tag später sogar einen Anstieg um über 50%.
In den USA kam das nach Nachrichten, dass nun mehr Tests möglich seien. Wegen der unterschiedlich häufigen Tests sind Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern nur beschränkt aussagekräftig. Generell gibt es derzeit eine Tendenz in vielen Ländern, auch in Deutschland, leichte Fälle nicht mehr zu testen. Außerdem gibt es immer wieder mal Unterschiede wegen verzögerter Weiterleitung. Abgesehen davon stecken in dem mathematischen Modell des exponentiellen Wachstums zwei Annahmen, die in der Realität nicht immer gegeben sind. Die eine Annahme ist, dass es keinen Einfluss von außen gibt. Die zweite Annahme ist, dass die Zahl der Menschen, die eine infizierte Person ansteckt, immer gleich bleibt. Wenn es aber in Deutschland Karneval gibt oder einen schönen Frühlingstag und die Leute sich in den Cafés drängen, dann steigt natürlich die Zahl derjenigen, die angesteckt werden. Dann kann es auch passieren, dass viele Leute aus den Ferien in Tirol zurückkommen, wo sie sich beim Après-Ski angesteckt haben. Eine Auswirkung davon zeigt die Statistik aber erst mit erheblicher Verspätung. Nehmen wir mal an, Patientin X habe sich infiziert, dann wird sie ein paar Tage keine Symptome haben, aber vermutlich ansteckend sein. Dann geht sie zu ihrer Hausärztin, die nimmt eine Probe, schickt sie ins Labor, dort wird getestet, was auch eine Weile dauert, dann geht das Ergebnis an das Gesundheitsamt. Das sammelt die Ergebnisse und leitet sie an die zuständige Landesbehörde weiter. Dort werden die Daten wieder gesammelt und anschließend ans Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Das aktualisiert seine Zahlen um Mitternacht und veröffentlicht sie am nächsten Morgen um 10.30 Uhr. Sehr über den Daumen gepeilt taucht das positive Testergebnis der Patientin X vielleicht 12 Tage nach der Infektion in der Statistik auf. Möglicherweise auch erst ein paar Tage später. Das heißt aber auch, die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen kann man frühestens nach einem Zeitraum von annähernd 2 Wochen beurteilen.
Nun gibt es immer wieder Leute, auch Politiker wie Boris Johnson und Angela Merkel, die sagen, am Ende würden auf jeden Fall so und so viel Prozent die Krankheit gehabt haben. Mal werden 60% genannt, mal 70%, mal 80%. Woher wissen die das?
Das hängt an der Übertragungsrate. Wenn jeder Infizierte im Durchschnitt 3 Menschen ansteckt, von den 3 Menschen aber bereits 2 die Krankheit hatten oder ebenfalls krank sind und sich ja nicht doppelt anstecken können, dann wächst die Zahl der Infizierten nicht mehr. Die Krankheit läuft allmählich aus. Die Bevölkerung hat dann die berühmte Herdenimmunität erreicht. Dabei wird aber gewöhnlich übersehen, dass die Übertragungsrate keine feste Größe ist. Sie hängt einerseits von der Art der Krankheit ab, andererseits davon, welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Im extremen Fall, wie in China, kann die Krankheit sogar gestoppt werden, ehe 1% der Bevölkerung erkrankt ist. Auf jeden Fall lohnen sich Schutzmaßnahmen bis zuletzt. Wenn die Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, kann es durchaus passieren, dass die Krankheit wieder aufflackert, bis die gleiche Durchseuchung erreicht ist, die auch ohne Schutzmaßnahmen erreicht worden wäre. Doch ein zweiter Durchlauf ist nicht mehr so schlimm, weil es schon Menschen gibt, die immun sind und weil das Gesundheitssystem vorbereitet ist. Schutzmaßnahmen lohnen sich in jedem Fall, weil sie den Verlauf verlangsamen und damit die Überlastung des Gesundheitssystems vorbeugen. Was es bedeutet, wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, kann man gerade in Italien erleben.
Gibt es dazu noch etwas zu sagen?
Ja, das war jetzt alles nur Mathematik, gefüttert mit allgemein zugänglichen Informationen. Mathematik ist gewissermaßen aseptisch. Die Krankheit kennt aber nur die Ärztin, die 3 todkranke Patienten vor sich sieht und weiß, dass sie nur 2 Beatmungsgeräte hat.